HR-Funk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Donnerstag, den 17. Oktober 2024. Am Mikrofon für euch Sebastian Schäfer und ich habe eine sehr bunt gemischte Infosendung für euch vorbereitet. Wir beginnen mit der Frage von Entschädigungszahlungen für diejenigen, die während der Nazi-Diktatur in Deutschland von der damaligen Reichsbahn deportiert worden ist. Da soll die Deutsche Bahn als Nachfolgerin nun in Haftung treten. Wir erinnern uns, dass die Deportationen in Nazi-Deutschland auch irgendwie organisiert werden mussten und das geschah nicht selten durch die Bahn und das Perfide daran war, dass die Deportierten für den Bahntransport noch selbst bezahlen mussten. Also perverser geht's eigentlich gar nicht. Für die Sache der Entschädigungszahlungen setzt sich Salo Müller ein und was er zu dem Thema zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
Wir haben schon über die ganze Geschichte berichtet, trotzdem zum Einstieg noch mal ein paar Worte dazu, was die Deportation seiner Eltern für das Leben von Salo Müller bedeutete.
Ja, also die Deportation bedeutet natürlich, er war ein kleines Kind, er hat seine Eltern verloren, er wusste nicht, was mit ihnen passiert ist. Und das war natürlich ein dramatisches Ereignis in seinem frühen Leben. Und hinzu kam eben, dass er als jüdisches Kind auch nicht einfach weiterleben konnte in Amsterdam, wo er geboren und aufgewachsen war, sondern er musste sich versteckt halten. Er wurde versteckt. Zunächst von Verwandten und dann wurde das vom niederländischen Widerstand organisiert, dass er in verschiedene Verstecke in den Niederlanden kam und er musste diese Verstecke auch immer wieder wechseln, weil es drohte immer wieder ein Versteck aufzufliegen und kaum hatte er sich in eine Situation gewöhnt, da wurde er schon wieder rausgerissen und musste in die nächste. Und man kann sich vorstellen, dass gerade für ein Kind in diesem Alter das ein unglaublich schweres Schicksal war. Und für ihn war es natürlich dann auch, das war natürlich nach dem Krieg nicht vorbei. Er musste erstmal überhaupt wieder zu sich finden. Er musste überhaupt versuchen, in ein normales Leben reinzukommen. Und das hat schon einige Zeit gedauert, bis er überhaupt wieder so in einem normalen sozialen Umfeld Fuß fassen konnte.
Und jetzt im hohen Alter kämpft er schon seit einigen Jahren für Entschädigungszahlungen. Wie ist das für ihn, dass die deutsche Seite, die Deutsche Bahn da so dicht macht?
Ja, es hat lange gedauert in seinem Leben. Du hast das ja schon erwähnt. Er war Physiotherapeut bei Ajax Amsterdam und hatte dann später auch seine eigene Praxis. Also er hat einfach sich ein eigenes Leben aufgebaut und es hat sehr lange gedauert, bis er sich dann überhaupt wieder mit dem Thema der Vergangenheit, der NS-Vergangenheit beschäftigt hat, mit dem, was seinen Eltern widerfahren ist, mit dem, was anderen Menschen widerfahren ist. Und er hat dann auch sehr spät begonnen, öffentlich darüber zu sprechen. Und im Zuge dessen fing die Frage für ihn um Entschädigung damit an, dass dass französische Angehörige, Überlebende in den USA gegen die französische Bahn auf Entschädigung geklagt hatten und es dann zu einer entsprechenden Regelung kam. Und infolgedessen hat er diese Initiative in den Niederlanden ergriffen und die war dann ja erfolgreich. Also das muss man einfach vorab sagen. Er hat eben es geschafft, durch seine Persönlichkeit, seine Überzeugung und aber auch durch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, dass die niederländische Bahn, die sie anfangs auch das verweigert hat, dann einlenkte. Die Situation jetzt in Deutschland ist nochmal eine völlig andere. Niemand spricht mit ihm. Er wird von der Deutschen Bahn nicht eingeladen nach Berlin. Das ist ja auch eine der Forderungen. Zunächst mal in dem Brief, er will auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen sprechen. Und dieses Ziel verfolgt er, das hast du ja auch schon gesagt, seit mittlerweile 4 Jahren. Zunächst über niederländische Anwälte, die ihn vertreten haben, und ich vertrete ihn jetzt so seit knapp 2 Jahren. Wir machen immer wieder Schritte in die Richtung, es bewegt sich nichts. Und ja, das ist für ihn eine erneute, wie soll man das sagen, Entwürdigung. Es ist eine Nichtanerkennung seiner Person, seines Schicksals und auch des Schicksals der vielen anderen. Es leben ja nicht mehr viele, die das noch überlebt haben. Und er will unbedingt bis zum Ende seines Lebens da noch etwas erreichen. Nicht allein für ihn persönlich, das ist gar nicht so wichtig, aber dass die Überlebenden so etwas wie eine späte Anerkennung bekommen. Das will er unbedingt erleben. Und das jetzige Verhalten der Bahn, das bisherige Verhalten ist demütigend. Das kann man nicht anders sagen. Es ist demütigend für einen Menschen, der ein so schweres Schicksal hatte, der sich dem gestellt hat und dem die Türen eben nicht geöffnet werden, sondern sie bleiben zu.
Die Deutsche Bahn hat eine Ausstellung mal konzipiert, Sonderzüge in den Tod. Sie leugnet nicht, dass die Reichsbahn für die Deportation von zahlreichen Menschen verantwortlich gewesen ist. Stellt sie sich also nicht der Geschichte?
Ja, das ist so ein doppeltes Spiel, würde ich das nennen. Es ist nicht nur die Ausstellung. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG war auch dieses Jahr wieder in Yad Vashem, an der Gedenkstätte in Israel. Und die Deutsche Bahn ist im Freundeskreis und leistet auch Spenden dorthin. Also es gibt verschiedenste Initiativen der Bahn, womit sie irgendwie zeigen will, dass sie sich ihrer Geschichte oder der Geschichte ihrer Vorgängerorganisation durchaus bewusst ist. Das ist die eine Seite. Aber all das entscheidet die Deutsche Bahn oder die Stiftung, die sie gegründet hat, nach eigenem Gutdünken, Dafürhalten, wie sie es denn für richtig hält. Sie laden eben nicht die Opfer und Überlebenden ein und fragen, was wollt ihr? Was ist euer Bedürfnis? Und deswegen hat das alles, was sie tut, immer auch so den Anschein, dass es nur Kosmetik ist. Wenn sie sich dem nicht stellt, was von Überlebenden an sie herangetragen wird und darüber gar nicht bereit ist zu sprechen, dann muss man sagen, dann sind diese ganzen Gesten leer und dann erfüllen sie auch nicht ihren Zweck. Also in einem Land, in einer Gesellschaft, wo Geld nun mal der Ausdruck von fast allem ist, gibt es keine Sühne, ohne dass auch gezahlt wird. Salo Müller hat das mal so in etwa formuliert, nur wer zahlt, meint es ernst. Und das finde ich richtig, es so zu formulieren. Aber genau in dieser Form will die Deutsche Bahn anscheinend bislang jedenfalls keine Verantwortung übernehmen.
Was Entschädigung angeht, verweist die Deutsche Bahn ja stets an die Bundesregierung. Die erklärt dann, es gebe keine offenen Entschädigungsfragen mehr. Die Opfer seien entschädigt worden. Stimmen diese Argumente?
Nein, die stimmen nicht. Es gibt noch viele offene Entschädigungsfragen. Ich gehöre ja auch dem Arbeitskreis Distomo an. Und das ist ja ein Fall, in dem ein Entschädigungsverfahren, ein gerichtliches, seit 30 Jahren mittlerweile fast andauert. Ja, es gibt diese Haltung der Bundesregierung, alles sei erledigt, aber es ist nicht erledigt. Es gibt überall noch offene Forderungen. Es sind die meisten Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen sind nicht entschädigt worden. Und wenn es Entschädigungszahlungen gab, dann waren sie äußerst unzulänglich und hatten mehr den Charakter von Almosen als tatsächlich von ernst gemeinten Zahlungen, die auch nur im Ansatz das Unrecht spiegeln, was geschehen ist. Ob es jetzt rechtliche Tatbestände gibt, die die Bundesrepublik verpflichten würden, ist für uns erstmal gar nicht so das Thema. Sondern das Thema ist, es ist ein Verbrechen geschehen und dieses Verbrechen hat zu keinerlei materiellen Konsequenzen geführt. Ihr wisst das ja auch, die meisten Täter sind nicht bestraft worden in der Bundesrepublik. Der allergrößte Teil ist einfach damit durchgekommen. Und auf der anderen Seite sind eben für solche Tatbestände wie Deportation, die natürlich ein Verbrechen war, weil ja klar war, was mit den Menschen passieren würde, dafür hätte es eben einen Entschädigungstatbestand geben müssen. Und ich sehe es eben so, dass der Nachfolgestaat Nazi-Deutschlands, also in diesem Fall die Bundesrepublik, sozusagen das Alleindefinitionsrecht sich anmaßt, zu sagen, diesen Tatbestand entschädigen wir und diesen nicht und dafür zahlen wir dies und dafür zahlen wir das. Das ist einfach nicht richtig. Das kann nicht sein. Also das ist sozusagen diejenigen, die davon profitiert haben, und das hast du ja am Anfang schon gesagt, die Deutsche Bahn hat ja auch noch Geld dafür bekommen, dass sie diese Transporte durchführt, und niemand spricht darüber, dass wenigstens diese Gelder zurückgezahlt werden. Also es ist ja was Doppeltes, ne? Es ist ja einmal das Verbrechen an den Menschen, die deportiert worden sind, und dann hat man sich daran auch noch bereichert. So. Und beides soll nicht dazu führen, dass zumindest eine finanzielle Geste geleistet wird. Scheint mir wenig überzeugend zu sein.
Mit Blick auf die deportierten Jüdinnen und Juden, der Romja und Sintesa aus den Niederlanden jetzt konkret, was wäre da eine eurer Meinung nach angemessene Entschädigung?
Naja, wir haben jetzt bisher nicht mit konkreten Zahlen operiert. Salom Müller hat auch keine konkrete Zahl in den Raum gestellt. In den Niederlanden sind ca. 50 Millionen Euro gezahlt worden. Wir denken, dass das so das Minimum wäre, über das man auch bezüglich der Deutschen Reichsbahn reden müsste. Wenn man bedenkt, dass die Niederländische Bahn ja nur so einen kleinen Teil dazu beigetragen hat. Sie hat die Menschen sozusagen an die Grenze gebracht und dann hat die Reichsbahn übernommen. Dann, wenn man es daran misst, dann müsste es eigentlich noch viel mehr sein. Aber sagen wir mal, diese Größenordnung sollte zumindest die Minimalorientierung sein, worum es am Ende gehen könnte.
Deportation in die Vernichtungslager gab es ja in zahlreichen weiteren Ländern. Könnte Salom Müller gewissermaßen Vorbild für andere Opferangehörige in anderen Ländern sein?
Das halte ich für durchaus denkbar, und das ist sicherlich auch die Befürchtung der Deutschen Bahn. Wenn es nur um die Forderung aus den Niederlanden ginge, wären sie vielleicht konzilianter. Aber natürlich, aus Sicht der Deutschen Bahn, könnten natürlich noch weitere Anspruchstellerinnen auf die Idee kommen, ja, wir sind auch deportiert worden und wir fordern auch Entschädigung. Das halte ich durchaus für wahrscheinlich, dass das passieren könnte. Also im Moment sind mir also aktuell jedenfalls keine Forderungen bekannt. Es gab auch mal Forderungen aus Griechenland, was die jüdische Gemeinde dort angeht. Aber ansonsten sind mir jedenfalls keine aktuellen Forderungen anderer Opfergruppen bekannt. Aber im Falle eines Erfolges mag das durchaus sein, dass sich auch andere dieser Forderungen noch anschließen werden.
Du hattest es vorhin schon erwähnt, es gab auch schon Personen, die den Klageweg gewählt haben. Ich glaube, du hast gesagt, in den USA. Ja, vielleicht auch abschließend, wie wollt ihr jetzt nach dem offenen Brief weitermachen? Ein juristischer Weg ist ja wahrscheinlich auch für einen bald 90-Jährigen ja, eher nicht der unbedingt richtige Weg, aber was gedenkt ihr jetzt weiter zu tun?
Ja, also diese Kampagne über den offenen Brief, die hat ja jetzt gerade erst angefangen. Der ist abgeschickt worden, der ist an die Medien gegangen, der ist auch an verschiedene PolitikerInnen gegangen. Wir gucken jetzt erstmal, wie die Reaktionen ausfallen. Also wir hatten ja auch so Berichte in einigen Leitmedien in der Bundesrepublik, auch sehr ausführliche, und von daher erwarten wir eigentlich, dass irgendeine Reaktion kommen wird. Ob die dann so ausfällt, dass sie uns am Ende gefällt, bleibt abzuwarten, aber das ist natürlich erstmal das Ziel. Wir hatten zwischenzeitlich auch, also Sado Müller und ich und Freunde, mit denen ich das zusammen mache, wir hatten immer wieder Kontakt auch zu Bundestagsabgeordneten der Koalitionsfraktionen, und es gibt da durchaus Menschen, die sich dieses Themas annehmen und die eine Regelung in irgendeiner Form auch für moralisch notwendig halten. So. Das hat leider bisher zu keinem Ergebnis geführt. Deswegen ziehen wir es sozusagen so ein bisschen an mit dieser erneuten Kampagne, und die wird jetzt auch nicht aufhören, sondern dem offenen Brief mit Erstunterzeichnenden schließt sich eine Petitionskampagne an, wo wir UnterzeichnerInnen dafür suchen, die das dann auch noch unterstützen, dieses Anliegen, wenn das jetzt erstmal so in der Öffentlichkeit die Runde gemacht hat. Ja, und der juristische Weg ist sozusagen der letzte, der dann noch bliebe. Und in der Tat hast du recht, aus der Erfahrung mit anderen Entschädigungsverfahren wissen wir natürlich, dass sich sowas über Jahre oder auch Jahrzehnte hinziehen kann und dann allenfalls noch Angehörigen zugutekommen könnte, weil es eben nicht mehr viele gibt oder geben wird, die im Falle eines Erfolges dann noch leben. Also der juristische Weg wäre sozusagen die letzte Option, die bliebe, aber wir hoffen, dass wir auch ohne eine juristische Auseinandersetzung, bei der es dann häufig dann gar nicht mehr um die Sache selbst, sondern um Formalien, Zuständigkeiten, Verjährung, Klageweg und so weiter, um solche Dinge gehen würde. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich nicht im Sinne von Sado Müller ist. Der möchte den Menschen ins Auge sehen, die sozusagen jetzt in der, sagen wir mal, politischen Verantwortung sind und mit denen über eine Regelung sprechen. Das ist sein Ziel, und daran halten wir erstmal fest, und das wollen wir auch nicht aufgeben.
Das sagt Martin Klingner, der Anwalt von Sado Müller. Wir haben mit ihm gesprochen über den offenen Brief von Sado Müller gemeinsam mit dem Auschwitz-Komitee an den Vorstand der Deutschen Bahn und an Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Im offenen Brief fordert Sado Müller noch einmal ausdrücklich Entschädigungszahlung von der Deutschen Bahn als Nachfolger der Reichsbahn, die für die Deportation von zahlreichen Menschen in die Vernichtungslager verantwortlich gewesen ist. Und die Opfer mussten damals auch noch zahlen für ihre eigene Deportation. Sado Müller fordert Entschädigung und auch Gespräche mit ihm bisher wiegelt die Deutsche Bahn ab.
Querfunk Info.
Querfunk Info am Donnerstag, den 17.10. Das war ein Interview mit Salo Müller. Es ging um Entschädigungszahlungen für die Deportierten in der Nazizeit durch die Deutsche Bahn. Weiter geht's mit einem Beitrag zur humanitären Lage im Gazastreifen. Dort spitzt sich die Lage jeden Tag weiter zu und jüngst hat auch die USA Israel ein Ultimatum gestellt. Ihr hört ein Interview mit Katrin Glatz-Brubak. Sie ist Kinderpsychologin und auf Traumata spezialisiert und berichtet von der Situation in Gaza.
Wir haben es in den News gehört, die humanitäre Lage in Gaza spitzt sich weiter zu. Die USA hat Israel nun ein Ultimatum gestellt. Über die humanitäre Lage in Gaza geht es auch heute bei uns in der Sendung. Hier mit uns im Studio darf ich jetzt Katrin Glatz-Brubak begrüßen. Sie ist Kinderpsychologin und spezialisiert auf Traumata. Immer wieder hat sie die Insel Lesbos besucht und auf die prekäre Menschenrechtslage in Moria aufmerksam gemacht. Moria ist das größte Flüchtlingslager, das jemals in Europa existiert hat. Diesen Frühling ist ihr Buch erschienen mit dem Titel Inside Moria, Europas Verrat an Moral und Menschlichkeit. Die letzten Wochen war sie in Gaza unterwegs. Sie war als Notfallpsychologin für die Organisation Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Und über diesen Gaza-Aufenthalt sprechen wir heute. Schön, dass du hier bei uns bist, Katrin.
Sehr schön, dass ich kommen durfte.
Katrin, du wohnst ja in Norwegen und da duzen sich alle, das hast du mir davor erzählt. Und deswegen haben wir uns für das heutige Gespräch auf ein Du geeinigt, ja?
Ja, bin ich sehr froh drüber.
Schön. Uns erreichen ja tagtäglich unzählige Schreckensmeldungen aus dem Nahen Osten. Du warst die letzten Wochen selbst in Gaza stationiert. Warst du im Nasser-Spital in Khan Yunis? Welche Situation hat sich bei dir ganz persönlich festgesetzt und eingeprägt aus dieser Zeit?
Für mich ist es das, was das Geräusch des Krieges geworden ist. Und das sind die stark traumatisierten Kinder. Alle, die bei uns im Spital waren, haben ja erlebt, entweder unterm Haus, zusammengebrochenen Haus festgeklemmt geworden zu sein oder starke Brandwunden bekommen. Also sie waren sehr nah an dem Krieg dran. Und jetzt sind sie so traumatisiert, so ängstlich, dass jedes kleine Geräusch, wie eine Tür, die ein bisschen hart zugemacht wird oder eine Bombe, die ein bisschen näher fällt als normalerweise, oder auch, wenn sie unvorbereitet sind, weil die Eltern plötzlich aus dem Zimmer gehen, ohne dass sie Bescheid gekriegt haben, in so eine totale Panik geraten. Sie schreien auf eine Art und Weise, die ich noch nie gehört habe und auch nie vergessen werde. Das geht so stark zum Herzen, denn es enthält eigentlich den ganzen Schmerz Gazas, was sie da schreien. Und dann sind sie so in so eine Panik, dass es schwer ist, mit ihnen richtig Kontakt zu kriegen und ihnen zu helfen. Und es dauert oft sehr, sehr, sehr lange, ehe sie sich beruhigen. Und es ist einfach für mich auch als Helferin schmerzhaft, Teil diesen intensen Schmerz von diesen Kindern zu sein.
Du warst wochenlang in Gaza stationiert. Wie würdest du jetzt allgemein die humanitäre Lage in Gaza beschreiben? Was ist da dein Eindruck?
Ich habe fast nicht die Worte, um das zu beschreiben, dass Leute wirklich verstehen, wie schlimm es ist, der Umfang, wie es absolut alles und alle betrifft. Ich habe Kollegen, die sind 14 Mal umgezogen oder geflüchtet. Alle hofften am Anfang, dass es nicht so lange dauern würde, dass sie erstmal so in die Nähe flüchten konnten, damit sie wieder zurück ins eigene Haus konnten. Und sie wurden dann mussten immer wieder weiter, weil die Bomben zu nah kommen. Es gibt keiner in Gaza jetzt, der nicht erlebt hat, Freunde zu verlieren, Nachbarn, Familienmitglieder, auch meine Kollegen sind direkt betroffen. Ein Tag hat ein Kollege eine Meldung geschickt morgens und hat gesagt, ob es okay wäre, dass er nicht ins Büro käme oder in die Klinik käme. Ich habe gesagt, ja natürlich, aber was ist passiert? In der gleichen Nacht waren die Bomben so nah gekommen, dass er mit seinen drei Kindern über tote Menschen und Verwundete springen musste, um selber das Leben zu retten. Und wenn ich jetzt die Nachrichten höre, dass man eben die humanitäre Situation anspricht und ein Ultimatum setzt und sagt, in 30 Tagen muss es besser werden, In 30 Tagen sind 600 mehr Kinder tot. Denn jeden Tag stirbt im Durchschnitt 5 Kinder in Gaza. Und hauptsächlich sind es die Kinder unter 5 Jahren. Sie laufen nicht schnell genug. Sie sind so klein, dass die Bomben oder die Splitter ihnen oft im Bauch treffen und sie bluten schnell aus, ehe sie ins Spital kommen. 30 Tage ist zu lang.
30 Tage ist zu lang, um zu warten, bis sich die Lage dann hoffentlich verbessert. Du warst ja in Khan Yunis stationiert und Khan Yunis liegt ja eigentlich in einer sogenannten humanitären Zone in Gaza. Du hast davor beschrieben, niemand in Gaza ist aktuell von diesem Krieg nicht betroffen. Khan Yunis liegt ja eben, wie gesagt, in einer humanitären Zone. Das heißt jetzt aber nicht, dass Khan Yunis dadurch sicher ist, oder?
Überhaupt nicht. Als ich da war, haben wir auch erlebt, dass an einem Tag kamen dann die Evakuierungsbefehle und dass Leute eben aus Gegenden außerhalb Khan Yunis gebeten wurden, in die sogenannte humanitäre Zone zu ziehen. Da ist es proppenvoll, es gibt kaum Platz für mehr Menschen, aber da sollten sie eben hin. Und am Tag drauf fielen dann auch sehr, sehr nah an unserem Haus 3 Riesenmissile, die 19 Menschen umgebracht haben, ein bisschen unklar, zwischen 40 und 60 Menschen verletzt haben. Und das ist ja gerade das Gebiet, wo sie sich sicher fühlen sollten. Es ist aber leider nicht so. Jeder weiß, ich kann jederzeit umgebracht werden und das prägt den Menschen auch sehr, sehr stark.
Es gibt in Gaza aktuell also keinen sicheren Ort, wie du das gerade beschreibst. In den letzten Monaten wurde auch immer wieder beschrieben, dass der Zugang zu Hilfsgütern, zu Medizin ganz schwierig oder total unmöglich ist in Gaza. Wie hast du das im Nasser-Krankenhaus erlebt? Hattet ihr Zugang zu medizinischen Grundgütern?
Wir hatten zu einiges Zugang, aber jeden Morgen, als wir uns getroffen haben, war so die Diskussion über, was fehlt heute.
Und was fehlte da beispielsweise?
Sterile Handschuhe. Ganz einfache Sachen wie das. Wir machen Akutchirurgie, große Wunden und wir hatten keine sterilen Handschuhe
zum Beispiel. Und was macht man dann?
Improvisiert, weil man es muss. Das heißt, die Handschuhe, die wir hatten, müssen wir versuchen oder so benutzen, wie sie sind. Und bei kleineren Verletzungen eben keine Handschuhe zum Beispiel. Ein Kollege von mir, sein Cousin, hat eine Lungenkrankheit, die man eigentlich behandeln kann, aber die Mediziner fehlten und die Krankenhäuser sind total übervoll und überbelastet, die wenige, die noch funktionieren. Und er ist dann auch 2 Wochen, nachdem ich ankam, gestorben, weil er eben die medizinische Versorgung, die er hätte haben sollen, nicht kriegen konnte. Und die Todeszahlen, die wir jetzt sehen, die sind ja von den Bomben ausgerechnet, also wie viele sind von den Bomben umgebracht worden. Nur es gibt Hunderte, die eben wegen schlechter medizinischer Versorgung auch sterben und die kommen nie in die Statistik rein.
Du warst für Ärzte ohne Grenzen während ein paar Monaten stationiert, eben in Khan Yunis im Nasser Krankenhaus. Seit Beginn des Krieges sind insgesamt 6 Hilfsmitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen verstorben. Wie ging es dir dabei? Hattest du selber auch Angst um dein eigenes Leben, als du vor Ort warst?
Die von unseren Kollegen, die umgebracht worden sind, waren ja alle Palästinenser. Als international Angestellter sind wir Gott sei Dank oder leider ein bisschen besser geschützt, indem dass wir zum Beispiel mit dem Auto vom Haus, wo wir wohnen, ins Spital immer gefahren werden. Es ist oft die Transportetappen, die gefährlichsten sind. Wir wohnten in einem Haus, während meine Kollegen in Zelte wohnen. Ganz sicher ist es natürlich nicht. Und es ist ganz komisch, wenn man in so einem Kriegsgebiet ist, woran man sich gewöhnt. Die Geräusche von den Bomben, da lernt man ziemlich schnell, ist das jetzt nahe, so nahe, dass wir uns Sorgen machen müssen? Oder ist es einen Kilometer weg, wo wir eben... Das ist dann nur so ein Hintergrundgeräusch. Also direkt in akute Gefahr habe ich mich nicht gefühlt, aber ein paar Mal war es auf jeden Fall so nahe, dass ich mich richtig, richtig erschrocken habe. Meine Kollegen aber, meine palästinensischen Kollegen, die das jetzt seit einem Jahr leben, die reagieren ja überhaupt nicht mehr.
Also die bleiben apathisch und ruhig, wenn eine Bombe fällt.
Ja. Und die Gefahr besteht natürlich darin, dass auch wenn es so nah kommt, dass wirklich Gefahr ist, dass sie nicht reagieren, einfach weil sie ermüdet sind. Sie können nicht jedes Mal aufstehen und wegrennen, denn die Bomben fallen die ganze Zeit. Und ja, sie sind jetzt in einem Überlebensmodus, wo sie einfach irgendwie weitermachen, obwohl die Bomben und die Schüsse immer da sind.
Du warst stationiert auf der Abteilung für Verbrennungen und Notfallchirurgie. Kannst du uns mal beschreiben, wie genau sieht so eine Situation an einem Tag in Gaza aus momentan?
Also wenn man morgens ins Spital kommt, sieht man erstmal alle diese verwundeten Menschen. In der einen Abteilung für Notfallchirurgie sind es eben die, eben unter Trümmern festgeklemmt worden sind oder ein Bein amputieren mussten, weil sie so nah dran an der Bombe waren. Das heißt, wir sehen Kinder, Zweijährige, ein unheimlich niedliches kleines Mädchen, die aber beide Beine amputieren musste. Wir sehen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die jetzt, ja, also es ist fast wie so ein Gerüst um Arme oder Beine haben, weil man die hygienischen Bedingungen sind nicht so, dass man diese so operieren können, dass man von innen die gebrochenen Beine oder zertrümmerten Knöchel von innen stabilisieren können. Das heißt, sie müssen von außen dieses Gerüst haben.
Also in der Schweiz würde man oder in Europa würde man aufschneiden, eine Metallplatte drauf bohren und das wieder zunähen, aber das kann man in Gaza halt nicht.
Dafür sind die hygienischen Bedingungen einfach nicht gut genug. Da würden wahrscheinlich Infektionen in den Wunden sein. Das heißt, man muss es von außen stabilisieren. Man muss aber durch die Haut, da ist immer noch ein kleines Loch, wo diese Metallstänger reingebohrt werden. Aber es gibt in Gaza jetzt keine Müllversorgung, das heißt, es häuft sich überall. Perfekte Bedingungen für Fliegen. Und im Krankenhaus können wir nicht die Türen zumachen und die Fenster zumachen, denn die Klimaanlage hat keinen Strom oder keinen Diesel. Das heißt, alles steht offen. Und diese Wunden sind natürlich auch perfekt dann für die Fliegen. Und wir haben dann etliche Patienten gesehen, wo eben auch die Fliegen dann Eier gelegt haben in den offenen Wunden.
Das sind ganz prekäre hygienische Zustände, die du da beschreibst. Jetzt ist es ja so, dass beispielsweise aktuell wieder sich eine Offensive im Norden Gazas intensiviert, dass da auch Krankenhäuser und Spitäler evakuiert werden. Was heißt das jetzt, wenn in so einer Situation, die du gerade beschreibst, dann noch eine Evakuierung dazukommt?
Ja, bei einer Evakuierung, was ja auch im Nasser-Krankenhaus passiert im Februar, heißt es, alle, die irgendwie sich bewegen können, müssen aus dem Krankenhaus raus. Wir geben ihnen dann Medizin und ein bisschen Bandage, dass sie sich selber irgendwie verpflegen können, aber optimal ist es ja nun wirklich nicht. Und das heißt, die sich nicht selber bewegen können, Kinder in Kuvösen, Schwerkranke, die in der Intensivstation sind, die müssen meine Kollegen leider nur verlassen, denn es gibt keine andere Möglichkeit. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht dabei war, denn diesen Entschluss zu fassen, deinen Patienten zu verlassen, das ist extrem hart. Es führt aber auch dazu, dass die Krankenhäuser, die noch da sind, noch mehr belastet werden. Zurzeit ist die Abteilung für Notchirurgie in Nasser die einzige Abteilung für diese Chirurgie. Das heißt, man kann überhaupt nicht planen. Es ist chaotisch, denn wie viele Patienten wir haben, kommt darauf an, wie viele Bomben gefallen sind oder wie viele andere Krankenhäuser evakuiert werden mussten.
Und die werden dann beispielsweise von anderen Krankenhäusern zu euch nach Nasser gebracht.
Genau. Ja. Und das heißt, auch wenn wir versucht haben, Patienten zu schützen, die schwer geschädigt waren oder stark traumatisierte Kinder, die auch in der Abteilung waren, irgendwie ein bisschen Privatleben zu geben oder vor Geräuschen zu schützen. Es ist einfach nicht möglich. Der Flur ist einfach voller Betten, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben.
In Gaza sind im letzten Jahr mehr Kinder getötet worden als in jedem anderen Konflikt der letzten 20 Jahre. Du hast vor allem mit Kindern gearbeitet. Was bedeutet dieser Krieg für Kinder?
Oh, ja, nur daran zu denken, das tut mein Herz weh. Diese Kinder leben jeden Tag, jede Minute damit, dass sie selbst umgebracht werden können oder dass sie noch mehr Menschen, die sie lieb haben, verlieren. Das heißt, sie können sich nicht mehr so entwickeln, wie Kinder sich entwickeln sollen. Sie sollen spielen, sie sollen lernen, sie sollen mit anderen Kindern soziale Regeln lernen, sie sollen ja die Welt neugierig angehen. Und das können sie alles nicht, einfach weil deren ganze Kraft brauchen sie dafür, um auf Hut zu sein, wenn sie in ein Zimmer reingehen, zu gucken, ja, wo kann ich wo ist die nächste Tür, wo ich wegrennen kann. Sie schlafen schlecht, manche werden total apathisch und nehmen nichts mehr teil. Und das ist jetzt nicht nur katastrophal in diesem Moment, aber auch wenn der Krieg irgendwann mal zu Ende ist, ist deren Entwicklung nicht so gelaufen, wie sie laufen soll. Das heißt, sie haben viel, viel nachzuholen. Und je länger sie in diesem Krieg leben, je mehr haben sie natürlich nachzuholen. Und das wird eine Riesenaufgabe werden, wenn wir endlich an diese Arbeit anfangen können.
Du beschreibst eine ganze Generation, die potenziell ein Trauma mit sich mitträgt, das ganze Leben lang. Du bist spezialisiert auf Traumata und arbeitest in diesem Setting, das wir gerade beschrieben haben, als Psychotherapeutin. Wie kann man sich das vorstellen, in so einem Setting zu arbeiten?
Ja, das ist ein bisschen komisch, aber ich spiele viel. Und das hört sich komisch an, dass man im Krieg eben spielt. Erstens können die Kinder eine Pause kriegen von Sorge, von Kummer, von Schmerz manchmal. Und das an sich hat schon Wert. Aber auch, wenn man so in so einem Überlebensmodus ist, atmet man auch schlecht und das Nervensystem ist total gestresst. Und auf jeden Fall jüngeren Kindern Atemübungen zu machen, sie verstehen nicht richtig den Sinn. Aber wenn wir Seifenblasen blasen oder einen Ballon aufblasen oder einander jagen, bis wir außer Puste sind, dann atmet man richtig. Und dadurch kriegt auch das Nervensystem eine kleine Pause. Es entspannt sich ein bisschen. Und das ist nicht nur im Augenblick gut, aber es beugt auch vor, dass dieser Zustand chronisch wird. Und noch dazu kann man durchspielen, auch manchmal die Traumata bearbeiten. Und ich habe zum Beispiel mit einem Kind gearbeitet. Sie kam in die Abteilung rein wie so eine kleine Mumie. Sie war voll mit Bandagen verdeckt, weil sie lauter Brandwunden hatte. Ihr Gesicht war so aufgeschwollen, dass man gar nicht die Gesichtszüge erkennen konnte. Und sie wurde mit einem Strohhalm, musste sie eben flüssige Nahrung zu sich nehmen. Aber als es ihr dann besser ging, dann kam sie eines Tages zu mir und hat gesagt, sie wollte ein Traumhaus haben. Und wie viele geflüchtete Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, die sagen eben, sie wünschen sich ein Haus, weil sie so lange im Zelt gewohnt haben und eben kein richtiges Zuhause mehr haben. Also ich habe irgendwas gesagt in Richtung, ja, das kriegst du irgendwann mal, wenn der Krieg. Nein, 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 ich will es jetzt. Ich habe gedacht, ja, wie mache ich denn das? Aber sie wollte für ihre zwei Puppen ein Traumhaus haben. Denn sie hatte aus dem Haus, aus dem ausgebombten Haus, zwei Sachen retten können und das waren ihren zwei kleinen Puppen. Gut, dann habe ich einen Pappkarton besorgt, Tesafilm, Farbe und habe gesagt, jetzt bauen wir eben dein Traumhaus. Und ihre Cousine hat noch mitgeholfen und als ich dann am nächsten Tag ins Krankenhaus kam, war dieses Haus fertig und diese beiden Puppen, die hatten jeder sein Bett gekriegt. Sie hatten eine kleine Küchenecke, war sehr schön dekoriert mit vielen Farben. Und dann hat sie mir eben erzählt, diese zwei Puppen repräsentieren sich selber und ihre andere Schwester, die in der Intensivstation ist, die weil sie noch mehr Brandwunden hatte. Mhm. Und dadurch konnten wir eben drüber reden, was sie erlebt hat und ja.
Das sind also kleine Momente, über die du probierst, deinen Zugang zu den Kindern zu finden. Davor, vor der Sendung hast du mir gesagt, die Arbeit, die du jetzt machst als Psychotherapeutin in diesem Setting, das ist wie ein kleines Pflaster auf eine große Brandwunde legen. Das ist ein ganz kleiner Anteil. Was bräuchte es denn jetzt, dass eine umfassende Behandlung dieser Traumata möglich wäre?
Waffenstillstand. Das ist das Einzige, was helfen kann, damit die Kinder wieder atmen können, sich nicht jeden Tag fürchten müssen, dass sie sterben oder dass ihre Eltern von ihnen wegsterben, dass sie endlich wieder zur Schule gehen können. Es ist das Einzige, was wirklich helfen wird.
Du warst nicht nur in Gaza jetzt, du warst davor etliche Jahre immer wieder in Moria. Moria, das ist das größte Flüchtlingslager Europas und liegt auf Lesbos. Wo genau siehst du den Zusammenhang von diesen zwei Orten, das Nasser-Krankenhaus in Gaza und Moria auf Lesbos?
Ja, für mich hängt das sehr stark zusammen. Die Menschen, die nach Moria kommen, sind von Bomben geflüchtet. Andere Kriege, aber immer noch aus ähnlichem Grund. Und wenn jetzt die Menschen aus Gaza flüchten können, zurzeit ist alles zu, keiner kann raus, aber wenn sie endlich flüchten können, werden sie versuchen, irgendeinen sicheren Ort zu finden. Das gleiche gilt für die Menschen in Libanon jetzt oder in Syrien. Wir werden mehr Boote übers Mittelmeer sehen und dann kommen sie hierher. Und dann ist die große Frage, was können wir aus Moria lernen? Wollen wir weiterhin so machen, wo wir ihnen keine Menschenrechte erlauben, wo wir sie nicht human behandeln, wo sie Gewalt erleben, Kinder können nicht zur Schule, keine medizinische Versorgung. Wollen wir das anbieten? Oder wollen wir jetzt wirklich die Empathie und die Solidarität, die wir sie jetzt zeigen, wo sie gebombt werden, übertragen und sagen, so wollen wir sie auch in Europa behandeln?
Diese beiden Orte, Moria und Gaza, das hängt für dich also zusammen. Du hast jetzt wirklich eindrücklich beschrieben, was das heißt, an einem solchen Ort zu arbeiten, wie eben in Gaza. Wo genau nimmst du deine Hoffnung her oder deine Zuversicht?
Ja, das ist ja so, je näher man an der Katastrophe rangeht, je mehr Lichtpunkte sieht man. Zum Beispiel mit dem Mädchen, mit dem Puppenhaus, aber auch mit meinen Kollegen zu arbeiten. Wenn es Helden gibt in dieser Geschichte, sind es die. Die leben auch im Krieg, sie müssen auch flüchten, sie haben auch Familienmitglieder verloren. Aber sie haben immer noch die Kraft, jeden Tag ins Spital zu kommen, Wärme, Fürsorge, Menschlichkeit anzubieten an unsere Patienten. Und für mich ist es einfach ein Geschenk, sowas mitzumachen.
Wirst du wieder zurückreisen nach Khan Yunis?
Ja, ich habe es schon geplant. Am 7. Januar fahre ich wieder hin.
Am 7. Januar fährst du also zurück nach Khan Yunis. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dass du uns Anteil gegeben hast an deinen Erlebnissen in Gaza, Katrin Glatz-Brubak.
Vielen, vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Querfunk Info.
Querfunk Info am Donnerstag, den 17.10. Das war ein Interview mit Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubak zur humanitären Lage in Gaza. Weiter geht es mit einem Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg. Schon mal was von Abled Fragility gehört? Damit ist die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit einer diskriminierenden Person gemeint. Zum Beispiel, wenn eine Person dir sagt, dass du etwas gesagt oder getan hast, womit sie sich diskriminiert fühlst und du bist darüber, dass sie es sagt, dann völlig getroffen und verletzt. Was dahinter steckt, hinter Abled Fragility, das hört ihr jetzt.
Wir kommen wieder zu unserem anti-ableistischen Wörterbuch. In unserer heutigen Folge geht es um den Begriff Fragility oder Abled Fragility. Auf Deutsch bedeutet das Zerbrechlichkeit oder Verletzlichkeit von nicht behinderten Menschen gegenüber behinderten Menschen. Und das heißt in diesem Zusammenhang von Diskriminierung und Ableismus die Zerbrechlichkeit der diskriminierenden Person. Also zum Beispiel, eine Person sagt dir, dass du etwas gesagt oder getan hast, womit sie sich diskriminiert fühlt und du bist darüber, dass sie es sagt, völlig getroffen oder verletzt. Was tun? Wie damit umgehen? Also um dieses Thema geht es heute, den Begriff Fragility.
Ja, zuerst nochmal kurz zum Begriff Ableismus. Er kommt aus der US-amerikanischen Behindertenbewegung. Und er beschreibt die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, chronischen Krankheiten oder Neurodivergenz. Die Menschen werden dabei in gängigen gesellschaftlichen Normen und Fähigkeiten gemessen und danach bewertet bzw. abgewertet.
Und jetzt wieder zurück zu Fragility, also Zerbrechlichkeit oder Abled Fragility. Der Begriff Fragility kommt ursprünglich aus der Antirassismusarbeit. Da wird er als White Fragility benutzt. Und in jedem Fall geht es aber um die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit. Und zwar von der Person, die etwas Diskriminierendes gesagt hat oder sich diskriminierend verhalten hat. Was bedeutet das? Also unser Beispiel von eben, eine Person sagt dir, dass du etwas gesagt oder getan hast, womit sie sich diskriminiert fühlt. Also du hast bewusst oder höchstwahrscheinlich unbewusst eine Person in eine Situation gebracht, die sie als diskriminierend empfunden hat und auch anspricht. Was passiert dann? Wahrscheinlich bist du total getroffen und verletzt, vielleicht auch beschämt.
Deine spontanen Reaktionen, deine Gefühle sind eventuell heftig. Du möchtest dich rechtfertigen, erklären, relativieren. Es ist dir unglaublich peinlich. Du bist total getroffen und auch vielleicht total sauer oder genervt. Du willst keinen Fehler gemacht haben, du doch nicht. Hast dich doch schon so viel mit beschäftigt, mit Diskriminierung und bist ein rücksichtsvoller Mensch. Außerdem, du willst, dass die Person dich nicht ablehnt, dich mag und so weiter. Ein breites Gefühlsspektrum. Was tun?
Tupoka Ogette, eine Autorin und langjährig in der Bildungsarbeit gegen Rassismus tätig, hat das in ihrem Buch und jetzt du in dem Kapitel Entdecke deine Zerbrechlichkeit mal zusammengefasst. Sehr hilfreich, finde ich. Der Text bezieht sich zwar auf Rassismus, aber vieles, was im Zusammenhang mit Rassismus oder Sexismus entwickelt wurde, passt nahtlos auch zu anderen Diskriminierungsformen, auch zu Ableismus. Tupoka Ogeta also schreibt:
Hier kommen so Handlungsanleiten, Gedanken, die mir helfen, aus dieser Fragility herauszukommen, von Tupoka Ogeta. Was auch immer ich gerade fühle, die Verletzung bei der diskriminierten Person ist größer, denn sie reiht sich in eine lange Reihe von Diskriminierungserfahrungen ein.
Dieses Feedback hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kraft und Überwindung gekostet. Vor allem dann, wenn es eine Person ist, die mir nahesteht, die Arbeitskollegin oder andere Bezugsperson ist. Ist dieses Feedback denn nicht für mich eine gute Chance, zu lernen, zu verstehen und es das nächste Mal besser zu machen?
Feedback zu Diskriminierung wird zu 99% mit Abwehr, Wut, Ignoranz begegnet. Was für eine gute und wichtige Erfahrung wäre es für die diskriminierte Person, wenn ich nicht Teil dieser 99, sondern der 1% wäre?
Also, solltest du so ein Feedback erhalten, dann rate ich dir folgenden Umgang damit.
Atmen.
Nicht sofort reagieren, wenn dein erster Impuls Wut, Abwehr, Relativierungswünsche, Trotz oder ähnliches sind. Warte, bis diese Gefühle verfliegen und du wieder klarer denken kannst. Signalisiere aber, dass du gehört hast, was die Person sagt. Bedanke dich und sag, dass du darüber nachdenken wirst.
Denk darüber nach. Und zwar ehrlich. Sprich mit einer Person deines Vertrauens darüber. Achtung, wenn das eine BIPOC-Person ist, dann frag sie vorab, ob sie wirklich Raum und Kapazitäten dafür hat. Auch diese Person hat keinen Bedarf an White Fragility.
Das betrifft natürlich auch von Ableismus betroffene Personen, also nicht unbedingt Behinderte oder Menschen mit Behinderung, fragen eher andere Freundinnen. Viertens, lies nach und reflektiere.
Wenn möglich, schlaf eine Nacht darüber.
Entschuldige dich bei der Person, ohne weitere Erklärung, ohne Relativierung und ohne ein Danke zu erwarten.
Signalisiere weitere Gesprächsbereitschaft, aber fordere diese nicht ein.
Ja, und Tupoka Ogeta schreibt weiter nochmal kurz: Es ist gut, wenn du deine eigene Fragility kennenlernst und wenn du dir einen Plan zurechtlegst, wie du damit umgehst, wenn bei dir Abwehrgefühle aufkommen. Übung macht die Meisterin. Ja, tolles Buch übrigens, und jetzt du, kann ich oder können wir nur empfehlen. Diese Sätze finde ich total prägnant und total treffend. Wie geht's dir damit?
Ja, total. Also mir fallen da spontan auch Situationen ein, in denen so diese Emotionen hochkommen. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein Learning so. Also da eben nicht in diese Muster zu verfallen, sondern genau diese Leitsätze zu befolgen und das als Chance zu sehen, sich besser zu verhalten. So.
Ich glaube, wir kennen ja wirklich aus unterschiedlichen intersektionalen Diskriminierungssträngen diese Situation, egal inwieweit wir selber betroffen sind von Diskriminierung. Und ich finde das auch super gut, darüber auch ins Gespräch zu gehen. Und vor allen Dingen finde ich wirklich das wichtig, dieses nicht sofort in die Abwehr gehen und nicht sofort in die Reaktion gehen.
Den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen.
Ja, genau. Und was ich zum Beispiel auch, einer von meinen Schlagworten ist immer dieses Mut zum Fettnapf. Weil irgendwie, ich finde, in diesen ganzen Diskursen bist du immer mit einem Fuß halb im Fettnapf. Und eigentlich erwartet, glaube ich, auch keine Person, die von Diskriminierung betroffen ist, oder ich rede jetzt mal aus diesem Ableismus-Teil raus, dass alle immer genau wissen, wie sie sich verhalten müssen. Ich finde, das Entscheidende ist wirklich, dieses in Verbindung zu gehen, und ich finde auch dieses mit der Unsicherheit, also ich meine, das kennen wir auch alle, dass wir unsicher sind, wie gehe ich mit der Person um oder wie verhalte ich mich jetzt, und das auch offen zu transportieren, also auch. Also irgendwie finde ich Unsicherheit ein total unangenehmes Gefühl, aber irgendwie bin ich auch Fanin von Unsicherheit, weil das so viel möglich macht, wenn du das formulierst. Dann geht ja immer so ein Raum auf in der Kommunikation, oder?
Voll, ja. Ich denke jetzt auch gerade an Situationen, wo ich selbst unsicher wäre, überhaupt Fragen stellen zu dürfen. Und ja, da, genau. Das ist noch so ein Spannungsfeld irgendwie.
Aber ich zum Beispiel finde das total gut, wenn mir jemand Fragen stellt. Jetzt nicht diese Art persönliche Fragen, seit wann und so weiter und so fort, sondern dieses, ich bin gerade unsicher, spreche ich dich von der rechten oder linken Seite an oder ich bin gerade unsicher, ob ich dich was fragen kann. Ich finde das toll, weil dann kann ich entscheiden, ja, antworte ich gerne oder eben passt nicht. Aber ich finde, es ist auch dann so ein Interesse, spüre ich ja dann. Dieses gar nicht gefragt werden ist auch komisch.
Ja, voll.
Auch so in der Community wird das immer mal diskutiert, dieses, dass niemand fragt und oder gleich dann oft so übergriffig nach den Geschichten, die dranhängen. Genau, mit der Unsicherheit, das finde ich total wichtig. Genau, das Stichwort Fehlerkultur hatten wir ja auch noch, ja. Dass in dem Bereich ja auch alle so Angst haben, was falsch zu machen und dass das aber auch alles ist besser als dieses Nichtverhalten, finde ich.
Ja.
Ich finde ja auch immer, wenn du mal in Fettnapf trittst oder jetzt, wenn mich eine Person verlässt, auch egoistisch, dann finde ich das natürlich schrecklich. Aber entscheidend ist immer, was dann kommt. Also so, gibt es dann eben diese Entschuldigung noch oder muss ich die dann trösten, weil es der so schlecht geht? Also ich finde immer, das für mich zumindest entscheidend ist, was danach kommt.
Voll. Also ich meine, wir sind ja alle irgendwie diskriminierend sozialisiert im Patriarchat und haben ganz viele Diskriminierungsformen verinnerlicht. Und die verschwinden nicht von heute auf morgen.
Ja, und ja auch die meisten von uns selber auch eine Geschichte mit bestimmten Arten von Diskriminierung. Also ja. Sexismus jetzt zum Beispiel.
Ja, also zum einen eine Fehlerkultur im Bezug auf dann auch Dinge anzusprechen, die einen verletzen, aber dann auch auf ein Gegenüber zu treffen, was diese Kritik als Chance annehmen kann, so, ja.
Ja, aber ich finde tatsächlich das, was die Tupoka Obete schreibt, es ist schon auch, kostet schon sehr viel Überwindung, auch wenn du selber die Person bist, die diskriminiert wird, das anzusprechen.
Total, ja.
Also das muss sich schon auch jede Person klar machen. Und viele von uns sind ja auch so in beiden Rollen, also ich kenne ja beide Seiten. Aber ich finde das, damit offen umzugehen, auch mit diesen Unsicherheiten, das finde ich total wichtig. Ja, von daher hätten wir auch wieder einen Satz der Woche.
Wollen
wir
genau.
Der hat mit der Unsicherheit was zu tun. Also so mein persönlicher Satz der Woche ist genau das zu formulieren. Ich bin unsicher, zum Beispiel, ob ich dich das und das fragen kann oder in meinem Fall, ich bin hörbehindert, wenn ich gefragt werde. Ich bin unsicher, ob ich laut genug gesprochen habe und eben nicht. Hast du mich verstanden? Das ist einfach ein riesiger Unterschied. Ich kann den Halbsatz empfehlen. Ich bin unsicher, einfach das mit einzubeziehen. Unsicherheit aussprechen hilft.
Querfunk Info. Das war Querfunk Info am Donnerstag, den 17.10.2024. Redaktion und Zusammenstellung Sebastian Schäfer. Die nächste Ausgabe von Querfunk Info, die hört ihr übermorgen am Samstag, den 19.10. dann um 8 Uhr hier auf der 104,8 MHz hier bei Querfunk Karlsruhe. Heute Abend um 19 Uhr findet bei uns ein Redaktionsplenum statt. Wenn ihr also mal das Team hinter Mikrofon von Querfunk Karlsruhe kennenlernen wollt oder selbst hinter das Mikrofon rutschen wollt, dann könnt ihr einfach vorbeikommen. Ab 19 Uhr im Querfunkbüro Steinstraße 23 geht's los. Wir freuen uns über jeden Besuch. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall mal noch einen schönen Donnerstag. Macht's gut und tschüss.